das, was ich auch sehr mag, hier in Brandenburg auf dem Land zu wohnen, dass man sozusagen mit den Leuten auf einer anderen Ebene nochmal zusammenkommt und Themen besprechen kann, die man in Berlin vielleicht nicht so divers auch und kontrovers diskutiert.
Ja, hallo ihr Lieben, wir sind heute mal in einer anderen Kombo zu zweit. Ike, die Steffi und die liebe Jacqueline Spieth. Für den Fall, dass die jemand von euch noch nicht kennt. Eine wahnsinnig engagierte Pädagogin bei uns in der Gemeinde und die brutalste Fußballerin, die ich je gesehen habe. Nicht wahr, Jacqueline?
Ja, hallo, ja. Hallo.
Und wir sind heute eingeladen bei ziemlich bekannten Leuten, dem B-Rang und der Cat in, dürfen wir den Ort sagen? Oder wollt ihr das nicht? In der Gemeinde am Mellensee. Nicht wahr? Vielleicht rutscht euch ja nachher raus. Zwei richtig tolle Musiker.
Hallo, hallo, wir freuen uns.
Ja, also wir freuen uns, zu Gast sein zu dürfen.
Mega, ja.
Ja, B-Rang.
Ja.
Wir fangen mit dir an.
Okay.
Du hast eine coole Band. Ich habe im Internet gekickt.
Samavayo, ja.
Samavayo, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Wir haben uns 2000 gegründet und haben erstmal so irgendwie rummusiziert, hatten auch so einen alten Namen von der Kerngruppe, die die Band gegründet hatte, und waren irgendwann so nach 3 Jahren oder 2 eigentlich war so, ja, der Name passt nicht, lass mal was Neues machen, weil wir auch neue Musik gemacht haben. Und dann hatte unser damaliger Gitarrist, der ist jetzt so seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr dabei, der vierte Mann quasi, hatte so ein Buch gelesen über indische Mythologie und sowas. Mhm. Und da war dieses Wort Samavayo war dann drin, das ist Sanskrit, also altindisch, und heißt Zusammenkommen, Einheit. Und er meinte, ja, lass mal was machen, was nicht so typisch ist in dieser Musikrichtung, so amerikanischer Name mit Feuer und Rädern und Auto, sondern irgendwie irgendwas, was so ein bisschen so, wo nicht ganz klar ist, was es ist. So. Und damals war es total unpopulär. In unserer Musikrichtung haben alle so, Samavai, was soll denn das heißen? Das klingt ja wie so eine indianische Flötentruppe. So. Und jetzt, heutzutage muss man sagen, so 20 Jahre später, ist das tatsächlich viel mehr in, dass die Bands, die halt auch so einen psychedelischen Charakter haben, so ein bisschen psychedelische Musik machen, eher so Namen haben, die so klingen, als wäre es so eine Yoga-Truppe. So. Und da würde ja Samavayo gut reinpassen.
Aber das ist genau das Gegenteil, ne?
Ja, genau. Es ist genau das Gegenteil. Aber wie gesagt, damals haben uns alle komisch angeguckt. Inhaltlich passt es, aber es natürlich aus diesem Sprachraum heraus würde man einfach nicht abschätzen können, was das für Musik ist. Es klingt halt irgendwie nach allem Möglichen.
Wie würdest du die Stilrichtung beschreiben?
Ja, also ich meine, wir sind jetzt, wie gesagt, 24 Jahre dabei, das hat sich natürlich auch immer mal verändert. Jetzt aktuell nennt sich das im Fachjargon Heavy Psych Rock. Also es ist halt schwerer psychedelischer Rock. Schwer im Sinne von, dass es nicht immer nur nach vorne geht, sondern auch mal so richtig einfach stampft und harte, schwere Gitarren, viel Schlagzeug. Und genau, aber es ist halt bei uns ein bisschen schwierig, weil wir haben tatsächlich, wenn wir live spielen, auch Songs aus früheren Epochen, und die gehen halt mehr nach vorne. Da hat man auch mal ein bisschen Punk drin, ein bisschen Alternative Rock, und das ist halt einfach so dem geschuldet, dass wir so lange dabei sind. Wir haben halt Platten gehabt, die klangen mal anders, und wir haben halt auch persische Songs. Das macht es dann so ein bisschen nochmal spezieller, weil es nicht alles nur englischsprachig ist. Aber wenn man jetzt so rausgeht, wenn wir rausgehen in die Promo, also Promotion von irgendwas, dann sagen wir mal Heavy Psych Rock. Ich glaube, das trifft es immer am meisten. Stoner Rock ist der Oberbegriff, also verkiffter Rock.
Lange dabei. Wie lange machst du schon Musik?
Ich habe vor dieser Band habe ich nur Musik gemacht im Sinne von Gitarrenunterricht. Also ich war irgendwie 96, glaube ich.
Bekommen oder gegeben?
Bekommen. Also. 96 habe ich mit der Gitarre angefangen und war dann halt auch in so einer Musikschule in der Weitlingstraße in Lichtenberg.
Mit E-Gitarre oder Wandergitarre?
Das war erstmal noch die Western-Gitarre, also die mit Stahlseiten, aber die aussieht wie eine Konzertgitarre. Mhm. Also nicht so ganz klassisch, aber schon so ein bisschen Schrammel, so ein bisschen so die ganzen Rocksongs konnte man darauf spielen. Und irgendwann kamen halt die Jungs, die auch, wir sind alle von derselben Schule und 3 von 4 waren auch vom selben Jahrgang. Es waren schon Freunde von mir, meinten so, hey, wir haben eine Band und wir wissen ja, wir waren schon auf Klassenfahrten, du spielst Gitarre, du kannst singen, willst du mal bei uns einsteigen und so. Und dann quasi mit dem Abi, was 2000 war, danach bin ich eingestiegen. Es war keine Schulband, sondern eine Abi-Band. So. Mhm. Dann bin ich da reingekommen und da fing ich erst an, selber Musik zu machen mit einer E-Gitarre. Aber ich habe zum Beispiel schon davor viele Jahre im Chor gesungen. Also Musik machen im Sinne von singen habe ich viele Jahre gemacht. Gitarre spielen im Sinne von zu Hause und Instrument lernen auch. Aber so richtig so mit Band, das war natürlich was ganz anderes. Also nicht vergleichbar mit irgendwie im Chor singen oder halt Gitarre im Musikunterricht, sondern halt einfach so plötzlich stehst du da und jamst mit so Leuten. Wie jammt man so? Irgendeiner zählt an und dann spielen alle irgendwann eine Gurke zusammen und irgendwann musst du zusammenkommen. Das war halt schon krass anders, Musik zu machen mit 3 anderen Leuten, die auch schon die Band 3-4 Jahre hatten. Also die waren ja erfahren so und ich war so, aber ja, das hat sich dann eingegroovt.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt dann quasi euch ein Räumchen gesucht?
Genau, wir haben einen Proberaum. Also wir hatten den, die hatten den schon in der Friedrichstraße, eigentlich bekannte Straße in Berlin, aber in der Ecke, die in Kreuzberg ist, so einfach irgendwo im Keller. Das war irgendein Bürohaus und das war ja damals üblich. Es gab ja nicht diese riesigen Proberaumgebäude, die es inzwischen gibt, sondern es war ja alles und die hat man ja eigentlich immer nur im Keller geprobt. Und bei uns war es halt dieser Keller und da waren wir drin mit einer anderen Band, die, das waren so ältere Herren, so, die waren schon, glaube ich, fast 50. Microgroove hießen die, die gab es schon ewig. Und die hatten einen richtig amtlichen Sound. Und wir hatten halt ein anderes Zimmer davor und haben da mit unseren komischen Möhrenverstärkern da rumgegurkt. Ja, wir haben dann Raum, ein Sofa drin, Schlagzeug, die Verstärker gehen rein und dann jammen wir, bis wir irgendwie mal einen Song zusammen haben, was in der Anfangsphase natürlich dauert. Also wir haben, glaube ich, die ersten 10 Proben immer nur Sweet Home Alabama gejammt. Also wirklich, das ist wahrscheinlich trotz aller Konzerte in den Jahren danach der meistgespielte Song in der Band, weil und dann so 2-3 Stunden und alle so Schlagzeug macht. Phil am Schlagzeug, die Gitarre versucht ein Solo zu spielen, aber immer auf dieses Thema, ohne Gesang, ne? Einfach nur so instrumental. Und dann ging es irgendwann los mit, okay, jetzt machen wir mal einen eigenen Song irgendwie.
Ja, da werden ihm ja irgendwann die Zähne lang.
Oh, das war echt hart. Also, aber das ist natürlich auch eine Disziplinfrage, ne? Dass man da irgendwie schafft, das ewig zu spielen, dabei bleibt und irgendwie nicht so sagt, so, oh, ich habe keinen Bock mehr und, oder aufgibt. Oder so. Das war so ein bisschen auch Bootcamp, ja.
Schreibt ihr die Texte zusammen, dass ihr dann sagt, oh, ich habe eine Melodie. Ja, komm, lass uns mal mit.
Also auch das hat sich gewandelt. In den ersten Jahren war es so, dass teilweise komplette Songs auch von Marco, unserem damaligen Gitarristen, oder Andy, unserem Bassisten, in die Band getragen wurden. Und dann haben andere einfach nachgespielt, vielleicht ein bisschen was geändert, aber im Wesentlichen war es das die Idee. Und dann kam der Text vielleicht auch von demjenigen, der den Song reingebracht hat. Inzwischen läuft das anders, inzwischen schreiben wir die Songs, wir sind ja jetzt 3 Leute, weil Marco, wie gesagt, vor 10 Jahren ungefähr ausgestiegen ist, schreiben die Songs zusammen, komplett instrumental, wirklich jeder hat seinen Beitrag, es wird zusammen geformt, es kommt keiner mit einer fertigen Idee und irgendwann, wenn der Song steht, schreibe ich dazu alleine den Songtext. Aber wenn es nötig ist, ändern wir nochmal den Song, weil mit dem Gesang, wenn ich dann so eine Demo-Version aufnehme und man merkt, okay, das funktioniert so besser, das muss so länger, der Part, der Teil vom Song, der passt gar nicht mehr oder der Song ist zu lang oder der ist zu kurz. Mhm. All diese Sachen passieren dann nach dem Gesang. Das heißt, es ist optimalerweise gut, wenn der Gesang nicht erst im Studio entsteht. Das ist auch schon mal passiert, einfach aus Zeitgründen. Aber so läuft es bei uns. Das ist aber tatsächlich nur ein Weg. Es gibt halt, wie gesagt, Kat wird ja auch nochmal erzählen, bei Ihnen läuft es teilweise auch anders.
Habe ich falsch ausgesprochen?
Nee, du sprichst das wie die Mehrheit aus. Cat sagen die meisten. Ich sage halt Cat, weil Cat ist halt eine Katze.
Mhm. Und, Cat ist der Katalysator.
und Cat kommt von Katharina. Deswegen, ja, eigentlich Cat ist schon richtig. Also wirklich 98% sagen Cat. Und die anderen 2% verteilen sich auf 8 weitere Varianten.
Dann gibt es noch meine Mutter, die Katharina sagt.
Ja, Kada, Katharina, Nina, Cat, Cut.
So sehe ich was aus.
Hm. Ja, genau. Und genau, bei uns läuft es halt so instrumental. Es gibt tatsächlich auch den einen Fall, wo wir gesagt haben, der Song bleibt instrumental. Hm. Also in unserem Bereich ist es tatsächlich auch so, dass viele Bands komplett instrumental sind. Also dass es tatsächlich vielleicht sogar, könnte man sagen, halb-halb ist. Deswegen ist es jetzt nicht so, oh Gott, was machen die da instrumental im Song? Das würde unser Publikum nie sagen. Die sind das gewohnt von vielen anderen Bands. Aber für uns fällt das natürlich auf, wenn immer Gesang ist und ein Song ist ohne Gesang. Aber da war es halt einfach so, da haben wir gesagt, jeder Gesang würde diesen Song schlechter oder nicht besser machen, als er jetzt schon ist. Und dann, genau, das ist, wie wir Musik machen.
Mhm. Euer erster Auftritt, wo war der und wie war der?
Also ich glaube, das ist halt super hart zu sagen, weil es ja so lange zurück ist. Ich glaube, der war in Butterclub, hieß das. Das ist Friedrichshain irgendwo in Berlin.
Gibt es den noch, den Club?
Nee. Und das war der erste mit mir. Also die, wie gesagt, die zwei Jungs hatten ja schon die Band zusammen. Der Schlagzeuger und ich sind neu reingekommen. Und das war für uns der erste. Und es war halt so... In den ersten Jahren sind die Konzerte ja meistens eher so, du lädst alle deine Kumpels ein und dann kommen die Kumpels und Familie. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, ja, dass die Leute die Band kennen oder irgendwie mal zufällig jemand vorbeiläuft und dann sagt, okay, ich geh mal rein, da ist ein Konzert. Es waren aber trotzdem, glaube ich, 50, 60 Leute da, fast, also alles Freunde und Freunde von Freunden. Natürlich auch Leute, die die Band vorher kannten und dann halt die neue Version sehen wollten. Ja, es war schon aufregend, aber... ich glaube, auch damals war ich jetzt nicht so der Typ, der so mega aufgeregt war. Also ich hatte ja, wie gesagt, Konzerte mit dem Chor schon gemacht. Ist natürlich was anderes, mit dem Chor dazustehen, aber da auch da gab es die Solo-Parts und so ein Kram in manchen Songs. Also auf der Bühne in irgendeiner Form zu stehen, kannte ich schon, aber natürlich mit Gitarre spielen und gleichzeitig singen, das war natürlich einfach eine Koordinationsherausforderung. Und ja, also es war schon... einfach so ein richtig typischer Berlin-Friedrichshain-Gig für damals. Die Szene, in der wir sind, war damals sehr klein. Also die war gerade erst im Entstehen. Die Szene ist jetzt so groß, dass es halt deutschlandweit mehrere Festivals gibt, nur für dieses Genre, wo halt 1.000, 2.000, 3.000 Leute kommen. Mhm. Und damals gab es halt noch nicht mal ein Festival. Das kam erst 2004, was es seitdem auch gibt. Oder 2003, glaube ich, kam das. Und das heißt... das spielte sich alles in so einem Feld ab, wo Leute einfach irgendwie hingehen, Live-Konzerte sehen von Bands, die in irgendeiner Form verzerrte Gitarren haben. Da weiß man gar nicht, was für eine Stilrichtung das ist, was man mag und so weiter. Und wie gesagt, das waren alles Freunde und Familie. Also da waren die Mütter da, da waren die Väter da, da waren die Geschwister da von allen möglichen Leuten. Also es war halt wirklich einfach nicht das, was wir jetzt heutzutage spielen. So geht.
Mhm. Beim Songschreiben nehmt ihr euch nicht vor, so diesmal machen wir etwas über die... Harmonie der Natur, sondern lässt so auf dich jetzt. Also heute bin ich entsprechend drauf.
Also wir machen schon, so einen groben Rahmen haben wir schon. Und diesmal haben wir wahrscheinlich den konkretesten groben Rahmen, den wir bis jetzt hatten. Nämlich wir wollen wahrscheinlich tatsächlich fürs nächste Album Metal machen. Mhm. Also und die Musik, die wir machen, hat ja Anleihen aus dem Metal, ist aber halt eher schwer und so...
Ja, die Jacqueline headbangt schon.
Genau. Aber was wir halt immer, was unser Pluspunkt ist, wenn wir auf den Festivals unseres Genres spielen, wenn da mal Metal-Fans sind, dass sie sagen, oh ja, das, diese Metal-Momente, die haben mir voll gefallen, da stehe ich drauf so. Und da vielleicht stärker in die Richtung zu gehen, dass es mehr nach vorne geht und tatsächlich mehr Metal ist und mehr so technisch und so.
Also dieses Kreischen und Krachen.
Ja, badadam, badadam, denn ja, sogar so. Thrash Metal vielleicht sogar. Das ist halt so eine Idee. Also sonst nehmen wir uns eigentlich nur so einen groben Rahmen vor, dass wir sagen, okay, das letzte Album in der und der Hinsicht fortgeführt. Hm. Nicht das gleiche, aber auch nicht komplette Abkehr davon. Aber jetzt thematisch eher, wenn die Songs stehen, weil dann hast du so den Vibe, das Gefühl von den Songs und kannst sagen, okay, das ist jetzt sehr düster oder das ist sehr hell und freundlich. Generell sind wir halt sehr politisch.
Heller, freundlicher Metal.
Ja, klar. Wenn es psychedelisch ist, kann es schon so sein.
Ja, also, gut. Ja.
Wir sind halt generell von den Texten sehr politisch. Das heißt, mindestens die letzten drei Alben sind halt eigentlich fast durchgehend politische Texte. Das heißt, es wird auch das nächste Album in irgendeiner Form gesellschaftskritisch, politisch sein. Aber die Musik ist halt für uns schon das, was im Vordergrund steht. Also wie wir spielen, wie das klingt. Es ist jetzt nicht eine textfokussierte Stilrichtung. Gibt es ja auch, zum Beispiel im Punk musst du halt, wenn entweder du gehst halt in die Spaßecke oder das ist halt wirklich einfach sehr politisch und da hören die Leute auch genau hin, was singt die Band und was sagt sie so. Im Stoner-Bereich, also Stoner-Rock, da, wo so viele Bands instrumental sind, haben die Leute, hören da gar nicht mehr hin. So. Du kannst damit sozusagen als Punkt in die Diskussion bringen, zu sagen, hey, das und das ist uns wichtig, aber es hat halt trotzdem nicht so eine krasse Gewichtung. Das ist halt wirklich einfach von Genre Hardcore zum Beispiel. Ohne irgendeine Haltung wirst du halt Hardcore nicht spielen können. Da kannst du nicht Spaßmusik machen. Das ist halt, jede Stilrichtung bringt irgendwas mit, was so die Regeln der Stilrichtung sind. Und wir versuchen da halt in der Hinsicht ein bisschen anders zu sein, als dass unsere Texte halt nicht übers Kiffen und irgendwie über das Universum durch die Luft schweben oder halt übelst ein drauf sein oder irgendwas. Oder Dunkelheit und Selbstzerstörung, sondern eher gesellschaftskritisch. Und dann gibt es natürlich auch immer mal was anderes, mal vielleicht was Dunkles, mal das total Dystopisches oder halt total Depressives kann es auch mal geben. Aber es geht halt eher darum, tatsächlich gesellschaftskritisch zu sein. Das ist, glaube ich, dann halt auch so, wenn wir da Metal machen. Erst recht, glaube ich. Metal ist ja auch relativ politisch oft so. Ja.
Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, Metal... Der kann doch trotzdem ulkig sein, ist Knorkator nicht?
Ja, genau. Wir sind ja, wenn wir live spielen oder wenn wir Videos machen, sind wir auch teilweise ulkig. Also wir haben nicht eine bierernste Live-Show. Eigentlich ist es sogar eine eher komödiantische. Aber die Songs in sich sind eigentlich nie in irgendeiner Form komisch. Verstehe. Die sind halt eher alle extrem konkret politisch so. Und das ist halt so der Spagat, den wir versuchen. Auf dem Konzert sollen die Leute Spaß haben und halt feiern und nicht so irgendwie sich die Pulsadern durchschneiden wollen, weil die Welt so scheiße ist. Aber es ist halt schon so, dass wir darauf hinweisen, dass wir zwar für den Moment jetzt Spaß haben können, aber es gibt ein paar Sachen, an denen man arbeiten muss. Und das ist sozusagen so eher so die Grundhaltung.
Dass so eine Message mitfließt, während man da ist.
Genau, aber halt nicht auf diese so, oh, Leute,
keine belehrende Art und Weise,
sondern... Das ist alles so kacke, ey, was machen wir hier so? Mhm. So ist es nicht, das ist genau das Gegenteil. So, ja, yeah, voll geil, lass uns Party machen und yeah und so. Aber halt der Song in sich ist halt nicht so. Mhm. Es gibt ein, zwei ganz alte Songs, die halt wirklich so... mit stumpfen Texten nach vorne feiern, aber das sind halt dann auch die alten Songs und die Ausnahmen. Alles andere drumherum ist halt eher so, ja.
Leran, woher kommt der Name Alavi?
Also ich bin gebürtiger Iraner.
Bist du im Iran geboren?
Ja.
Das heißt, ja.
Wenn nee, weil er gesagt hat, in Kreuzberg aufgewachsen.
Ja, ich bin seit 90 in Deutschland, also mit ungefähr 10 Jahren. Hm. Bin aber im Iran geboren.
Also sprichst du Arabisch?
Persisch.
Persisch?
Ja,
Persisch. Oh, sag mal irgendwas bitte.
Ich dachte, so sagt man nicht mehr, weil Persien gibt es doch.
Nee, die Sprache ist halt eine andere Sprache. Also wir haben die arabische Schrift, aber unsere Sprache hat mit Persisch nur auf ein paar... Vokabular und ein bisschen Grammatik was zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Araber und ein Iraner sich unterhalten können. Also es gibt Iraner, die Arabisch können und vielleicht wird der Araber ein paar Worte verstehen, die man sagt, so, aber es ist halt nicht annähernd die gleiche Sprache. Und ich spreche Persisch, weil ich mit meinen Eltern immer Persisch gesprochen habe. Und Familie habe ich auch ein bisschen in, überall auf der Welt verteilt. Wenn man telefoniert, sprechen wir auch Persisch. Und halt die Songs, die ich persisch singe, das hält natürlich auch ein bisschen noch. Ne? Also es ist natürlich ein Unterschied, als meine Mutter noch gelebt hat, haben wir natürlich täglich sehr viel Persisch gesprochen. Und da meine beide Eltern Journalisten waren und sind, ist das natürlich schon sehr gutes Persisch gewesen und nicht so nur so ein heruntergebrochenes Alltagspersisch.
So wie Hochdeutsch?
Ja, jetzt wo das halt fehlt, mit meiner Mutter halt immer zu reden, mit meinem Vater rede ich jetzt nicht jeden Tag, ist es natürlich auch ein gewisses Risiko, dass die Sprache so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, aber noch funktioniert es gut. Ich könnte jetzt was sagen, ich kann sagen, wir sagen einfach, dass wir hier versammelt sind.
Ja, wir sind hier versammelt, sag
mal. Moin, Luzin, Joe Jamshedim, Hunay Ma, bei der Interview bei Steffi und Jacqueline, war also hier so weiter, dass wir so weit mitkommen, bald als man noch weiter Kart hast, ke unrasch über Chodisch so weit mitkommen.
Ja,
total.
Ich stimme zu.
Gehen jetzt davon aus, dass es was Wohlwollendes war.
Ja. Also was das Witzige ist, bei diesem Fußballturnier, was stattgefunden hat vor der Bürgermeisterwahl.
Wo du Beerhang hießt.
Da dieses Team aus Rehagen mit den Flüchtenden, die waren ja mehrheitlich Afghanen. Und Afghanisch und Persisch ist kompatibel. Das ist quasi, Afghanisch ist eine, also wenn es Dari ist, also es gibt ja in Afghanistan hauptsächlich zwei Sprachen. Einmal Pashto, was eher so pakistanisch, indische Wurzeln hat. Und Dari ist halt Persisch, also eine iranische Sprache mit ganz krassen Dialekt, den ich aber halt verstehe, weil ich auch in Afghanistan mal gelebt habe.
Ach, auch?
Ja, die Geschichte ist komplizierter, als sie erstmal klingt. Und mit denen habe ich dann, mit dem einen habe ich auch ein, zwei Worte dann gesprochen, als er dann eine Frage hatte und so. Also Afghanisch zum Beispiel ist mit Persisch kompatibel, wenn die Leute Dari sprechen und nicht Pashto. Pashto kann ich wiederum nicht verstehen, das ist wirklich nochmal eine andere Sprache. Also das zum, zum sprachlichen Zusammenhang. Türkisch hat auch viele persische Wörter oder andersrum, Persisch hat viele türkische Wörter, aber es ist halt auch eine andere Sprache. Mhm. Ja.
Ihr seid im Prinzip aus Persien nach Deutschland gekommen, als du 10 warst?
Nee, also wir sind aus Iran, ich bin 81 geboren, 83 sind wir nach Russland geflohen, also mit einem Schleuser. Mhm. Und also Russland war, die Nordgrenze war Aserbaidschan.
Darf ich fragen, warum?
Weil meine Mutter eine Sozialistin war und also kurz bevor wir geflohen sind, hat der das islamische Regime nach der Revolution die alle Parteien verboten. Mhm. Und sie war in der größten Volkspartei Irans, die aber sozialistisch war, die auch dafür gesorgt hat, dass diese islamische Regierung an die Macht gekommen ist, weil sie den Schah, den König, weghaben wollten. Also es war eine sehr merkwürdige Konstellation. Sie haben mitgewirkt an der Revolution, dann aber wurden sie verboten. Und all diese sozialistischen Untergrundkämpfer dann mussten halt entweder ins Gefängnis oder wurden hingerichtet oder mussten das Land verlassen. Und meine Mutter hat halt den, die Flucht gewählt mit mir und ja, hat sich schleusen lassen, weil andere Wege gab es nicht. Dann waren wir in Russland, da wurden wir dann nach Weißrussland verteilt.
Wo war dein Papa da?
Mein biologischer Vater ist im Iran geblieben.
Ah, okay.
Genau, dann sind wir nach Belarus verteilt worden, waren in Minsk 3-4 Jahre. Und dann hat sich meine Mutter entschieden, weil es eine Arbeit in Kabul, in Afghanistan gab, und zwar journalistisch, nach Kabul zu fliegen. Dann sind wir nach Kabul, waren da drei Jahre, und sind dann über, also ich wurde nochmal ins Internat geschickt für ein Jahr nach Russland, bei Moskau. Kurz vor 90, weil in Afghanistan der Krieg einfach zu krass geworden war.
Also du sprichst demnach wahrscheinlich auch Russisch?
Ich spreche eigentlich auch Russisch. Mhm. Und dann haben wir uns dann in Deutschland getroffen. Also sie sind aus Kabul gekommen, ich wurde aus Moskau, haben uns in Moskau getroffen und sind dann von da nach Deutschland gekommen. Und ich spreche eigentlich Russisch, aber auch nicht, weil ich das ja seit über 20 Jahren nicht mehr gesprochen habe. Es ist in meinem Langzeitgedächtnis. Ich kann es lesen, ich kann es aussprechen, aber ich kann es halt nicht sprechen. Also mir fehlt das, die Erinnerung einfach loszulegen, zu reden. Aber die paar Sätze, die ich kann, spreche ich schon sehr gut aus, weil ich habe halt wie ein einheimischer Russisch gesprochen, also schon wie ein Russe. Also mein Sprachlevel war schon der eines Russen, weil ich da auch zur Schule gegangen bin und so. Aber da müsste ich jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Russland, um das wieder zu reaktivieren. Ja. Weil es halt irgendwo ganz weit weg ist. Wie gesagt, ich kann es auch schreiben, ich kann es auch lesen. Wenn mir jemand sagt den Satz, kann ich den auch nachsprechen. 3-4 Sätze kann ich selber und die klingen auch wie ein Russe, aber ich kann einfach nicht reden. Ja. So, das ist halt einfach schwierig. Genau. Und das ist halt, diese Biografie ist aber halt natürlich von vielen Iranern so gewesen. Also viele sind geflohen, viele sind über Russland geflohen, viele sind über Afghanistan geflogen, viele sind aber geflohen, viele sind aber auch nach Skandinavien, in die USA. Also das ist ja dann so eine Fluchtbewegung gewesen, die alle betraf in irgendwie alle möglichen Richtungen. Und in Afghanistan hat meine Mutter dann meinen jetzigen Vater, quasi meinen nicht-biologischen, kennengelernt. Und ja, dann sind wir nach Deutschland gekommen, 90, waren halt hauptsächlich in Ostberlin. Und genau, da war es auch nochmal kompliziert, aber eher in der Biografie meiner Eltern.
Aber habe ich jetzt, entschuldige bitte.
War es okay für dich als Kind? Du bist völlig umgezogen, gerade neue Freunde gefunden, dann wieder weg.
Ja,
also, so gefällig.
Das ist, Also ich muss jetzt, ich habe als Kind halt jetzt nicht so eine schlechte Erfahrung in meiner Kindheit. Ist jetzt nicht so, dass ich sage irgendwie so, ach, das war so schlimm. Aber man ist ja halt auch ein Kind. Ja, wir sind halt oft umgezogen, aber es war halt natürlich auch aufregend. Also das einzig Heikle war ja eigentlich Afghanistan, weil da ja der Krieg schon tobte. Also es gehörte zum Alltag dazu. Der Krieg war allgegenwärtig. Das war ja kurz bevor die Taliban das erste Mal Afghanistan komplett eingenommen haben. Wir waren ja in Kabul. Kabul war noch nicht eingenommen. Und als es immer weiter danach aussah, dass Taliban komplett alles einnehmen, was ja, glaube ich, 91 dann passiert ist, sind meine Eltern ja 90 geflohen oder Ende 80er, Ende 89. Ich glaube, es war aber schon 90. Und in der Zeit war ich ja im Internat, weil einfach die Lage so heikel geworden war, dass sie meinten, okay, es ist zu gefährlich für mich. Sie schicken mich lieber ins Internat und müssen den Radiobetrieb noch aufrechterhalten, bis sie dann auch nicht mehr können und dann los müssen. So ist es ja dann auch gekommen. Und danach haben ja die Taliban dann das Land übernommen und dann wäre es halt super schwer geworden für meine Eltern auszureisen. Also es wäre vielleicht irgendwie gegangen, aber es ist wie jetzt dieses Mal vor ein paar Jahren, 22 war es ja oder 21, ist es ja dann meistens wirklich so, dass der Flughafen dann irgendwie zugemacht wird und dann musst du halt gucken, wie du rauskommst. Dann gibst du im Untergrund und das wäre halt super, super hässlich geworden. Und das war letztendlich dann die einzige Zeit, an die man halt zurückdenkt und denkt eigentlich, ja, echt krass so. Weil halt wirklich Raketeneinschläge, all das waren halt Teil vom Alltag. Für mich waren es halt nur 2 Jahre, für meine Eltern 3. Aber auch da, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so die traumatischen Erlebnisse im Kopf. Vielleicht einfach, weil ich Kind war. Also weil ich zu klein war, so mit 7, 8, um das zu realisieren und jetzt zu sagen, ich habe den Horror durchlebt oder so.
Wart ihr mal von Verfolgung bedroht, ganz konkret, dass du dich erinnern kannst? Oder wo du sagst, oh, das war kurz vor Arsch ab?
Nee, also die Verfolgung, von der wir bedroht waren, war ja, als meine Mutter den Iran verlassen hat. Da war es ja schon so, dass sie quasi in ihre eigene Wohnung nicht zurück konnte, weil sie wusste, dass dort halt Polizeikräfte oder je nachdem, im Iran ist es ja ein bisschen kompliziert, mit welchen Kräften man da hat, sie suchen. Und dann hat sie halt versucht, irgendwie über Kolleginnen und sowas irgendwie nächteweise irgendwo zu bleiben, aber immer auch mit dem Risiko, dass es für die Leute ja ein Risiko war. Wenn das rauskommt, dass sie jemanden halt beherbergen, der irgendwie in irgendeiner Form gesucht ist, das war letztendlich dann der Grund auch zu sagen, man verlässt das Land, weil dieses ewige hier 2 Tage, da 2 Nächte, da auf der Matratze, da verstecken, war ja mit dem Kind her super schwierig, weil Kind macht nun mal auch vielleicht Krach oder braucht auch Dinge, das ist bisher nicht so flexibel. So. Also das war, aber das habe ich ja nicht mitbekommen, da war ich ja wirklich 2 Jahre alt. So. Das ist ja nur das, was sozusagen in der Erzählung dann halt wiedergegeben wird von meiner Mutter. Stellen war keine Option, ins Gefängnis gehen war keine Option. Und ja, dann blieb halt nur die Flucht. This
Und dann warst du irgendwann in Deutschland, hast gefallen und eine Passion von dir gefunden. Und wann kam die wundervolle Cat in dein Leben?
Ja, zu spät könnte man sagen. Also,
na, aber so alt bist du ja noch nicht.
Wie romantisch!
Wir haben uns 2000, also eigentlich könnte man sagen Anfang 2016 kennengelernt. Ende 2015 wäre vielleicht... Ja, also Ende 2015 wusste ich, dass es Cat gibt, weil sie hat in einer Booking-Agentur gearbeitet, viele Jahre und damals auch schon, die in meiner Musikrichtung halt die Booking-Agentur ist. Das heißt, man hat mit der Booking-Agentur immer zu tun gehabt, weil man versucht hat, auf den Festivals von der Booking-Agentur zu spielen. Mhm. Ihr ehemaliger Chef Matte ist einer der am längsten aktiven Musiker, selber Bassist bei einer großen Stoner-Rockband und hat dann diese Agentur irgendwann gegründet. Den kennen wir also schon 20 Jahre oder so oder länger. Und irgendwann meinte zwei verschiedene Leute, mein Bassist und auch ein anderer, hey, bei SOL, Sound of Liberation, also dieser Booking-Agentur, arbeitet jetzt eine neue Bookerin. Die sollst du mal kennenlernen, die könnte dir gefallen. war tatsächlich der Hinweis.
Verkuppelt.
Ja. Und dann hat mein Bassist halt mit ihr zu tun gehabt, weil er halt immer versucht hat, irgendwie so eine Kooperation, können wir mal auf dem Festival spielen, bla bla.
Schneiden dich mal ein, dann haben wir bessere Chancen.
Genau, und dann hat er aber, war er eingeladen zu einer Party und hat dann gesagt, nee, ich schicke mal Veran rum, so nach dem Motto. Also er hat es auch irgendwie versucht, so ein bisschen in so Bahnen zu lenken. Mhm. Jetzt nicht so offensichtlich vielleicht oder so drückend oder so, muss jetzt mal, sondern halt so hier, na mach du mal, vielleicht ist es ja so, bla.
Ja, ja.
Und dann hat sich das gezogen, dann waren wir mal zufällig in Hamburg, beide, also sie für ein Konzert von befreundeten Band, ich für ein Konzert von Refused, so einer größeren Band. Waren zwei Reisegruppen, die sich aber alle kannten, die zufällig im selben Flixbus auch hin und zurück sind.
Mhm.
Und da auf dem Rückweg haben wir uns dann auch nochmal angenähert und dann habe ich ständig versucht zu fragen, ob wir uns kennenlernen können. Sie hatte aber verstanden, dass ich noch eine Freundin habe, obwohl ich von meiner Ex gesprochen habe. Dachte sie, ich versuche ein Date zu machen, während ich noch in einer Beziehung bin.
Man spricht doch nicht von der Ex-Freundin Berang.
Und deswegen hat sie dann halt immer so, nee, lass mal und so. Und irgendwann haben wir das geklärt. Und dann war aber eigentlich die Hürde ja immer noch, dass ich hier Musiker bin, in der Musikrichtung, in der sie aktiv ist, in der Stadt, in der sie
lebt. Ein No-Go eigentlich. Ja.
Also auf mehreren Ebenen unpraktisch.
Mhm.
Aber als wir uns kennengelernt haben, sind wir auch nicht direkt dann in diese Booking-Agentur eingestiegen, sondern es hat dann auch einige Jahre gedauert, bis wir dann 3-4 Jahre später dann halt uns geeinigt haben, dass es schon Sinn macht, auch wenn wir zusammen sind, dass wir in dieser Booking-Agentur sind und auch wenn quasi privat und geschäftliches in Anführungsstrichen sich ein bisschen vermischt, weil sie dann auch unsere Bookerin ist.
Ja, da kann man ja nichts für, wo die Liebe hinfällt.
Aber also, wir haben es dann, das war schon... war jetzt eigentlich nicht so kompliziert, das Kennenlernen. Es hat sich einfach nur so ein bisschen gezogen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir beide es forciert haben. Sie hatte ja, wie gesagt, diese Regel eigentlich, so Berliner Szene, Musik, weiß ich nicht. Und ich war ja eigentlich auch nach meiner Beziehung davor jetzt nicht explizit so nach dem Motto, jetzt muss jetzt mal endlich was passieren.
Die Uhr tickt.
sondern das war dann halt irgendwie, ja, eine Fügung. Also ich habe sie dann auch bei Konzerten gesehen von anderen Bands, von Rotor zum Beispiel im Lido. Das war ein Konzert, wo ich sie das erste Mal so gesehen habe, nachdem wir auf Facebook geschrieben haben und so. Ja, es war schon...
Da habe ich dich auf den Pfeffi eingeladen.
Genau. Aber eigentlich hast du ja deine Freundin auf den Pfeffi eingeladen und hast mich dann mit eingeladen. Aber es war ja trotzdem cool. Ja.
So.
Dann haben wir zusammen gewohnt in... Charlottenburg.
Zack, schön. Genau, nach dem Pfeffi sind wir direkt nach Charlottenburg in die Wohnung eingezogen. Also so hat es sich zugetragen, ungefähr.
Nee, ich meine, das war halt der nächste wichtige Schritt, dass wir halt irgendwann in Charlottenburg zusammen gewohnt haben.
Jo, ihr seid so niedlich.
Kat, du hast eine Band?
Sie, ja, ich auch, ja.
Wie kam es? Warst du zur gleichen Zeit schon in einer Band tätig, die im Übrigen, wie heißt?
24/7 Diva Heaven.
Oh, cool, ja. warst du schon zur gleichen Zeit in einer Band, wo du den Berang kennengelernt hast, oder kam das erst danach?
Das kam, glaube ich, ein Jahr später. Also die ersten Proben mit Diva Heaven hatte ich in 2017. Mhm. Da waren wir ja dann schon ein Jahr liiert und noch nicht in Charlottenburg. Aber genau, 2017 habe ich dann damit angefangen. Ich habe schon früher mal in Bands gespielt, als ich 13, 14, 15 war, in einer Schülerband, die hieß Hamlet's Question.
Ein schöner Name. Die Namen hast du immer ausgesucht?
Ich muss kurz husten.
Kein Problem.
Jetzt, ich soll es immer ansagen, damit. So, jetzt weiter.
Hamlet's Question hieß die Band. Den Namen habe ich nicht ausgesucht. Den hatte unser damaliger Bandleader ausgesucht. Ich hatte da nichts zu melden. Ich habe da nur Gitarre gespielt damals. Und war aber cool, hatte alles Spaß gemacht. Und so haben wir unsere Jugend in Jugendzentren verbracht und dann da Konzerte gehört und selber gespielt. Und das war sehr, sehr schön. Und dann habe ich jahrelang gar nichts gemacht. Also ich habe vielleicht mal bei einem Projekt von befreundeten Musikern mitgesungen oder mal irgendwo ausgeholfen an der Gitarre, aber ich habe ewig nichts gemacht. Und dann irgendwann hatte mich Mary, die ich so von, die jetzt heute unsere Schlagzeugerin ist, die ich so vom Tresen kannte und von Festivals gefragt, ob wir nicht mal zusammen in den Proberaum gehen können. Und ich war dann schon so auch so ein bisschen neidisch auf Behrang und dachte so, oh, der, ich habe auch mal wieder Lust, irgendwie Musik zu machen. Und das fehlt mir dann doch schon irgendwie. Und obwohl ich in der Musikszene ja da auch gearbeitet habe oder auch immer noch arbeite, hat mir doch also der Teil schon auch gefehlt. Und dann ging das so 2017 los. Mhm.
Und deine Position in der Band ist im Prinzip Gitarristin, Sängerin, Songwriterin. Habe ich was vergessen?
Nö, das ist eigentlich so das, was ich so mache. Wir sind ja nur zu dritt. Ne? Das ist Caro, Mary und ich. Bass, Schlagzeug, Gitarre, klassisches Trio. Mhm. Ja. Kein Shishi.
Cool, was ist denn das für eine Richtung? Von der Musikrichtung her.
Ich würde sagen, es ist Alternative Rock, gemischt mit auch Punk-Anteilen und auch, naja, sowas wie Grunge, würde ich sagen. Also so, ich glaube, wenn man so Nirvana mag, könnte einem das vielleicht auch gefallen.
Total Lust, was zu hören und jetzt loszuhüpfen. Ja.
Kein Problem, wir können gleich eine Plattenspieler im Anschluss anschmeißen.
Ja, ja, immer her hier mit der Musik.
genau, es ist schon auch härter oft und schneller und lauter. Also es ist jetzt nicht besonders... es ist jetzt keine Wandergitarre und es ist jetzt auch kein Singer-Songwriter. Mhm. Also für alle, die eher so ruhigere Musik mögen, ist das dann, glaube ich, eher nicht geeignet. Weshalb, das sind dann immer diese lustigen Momente, auch hier auf dem Dorffest zum Beispiel bei uns, wurde dann im ersten Jahr gefordert, dass wir doch unbedingt mal Musik anmachen sollten von unseren Bands. Und dann wurde ich genervt, ich soll das doch unbedingt machen. Und ich wollte den Leuten das ja auch gerne zeigen, aber ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Reaktion. Mhm. Und da habe ich es dann endlich irgendwann mal angemacht, nachdem ich 10 Mal gefragt wurde und dann haben alle erstmal große Augen gekriegt.
Okay, und dann der Schrittmacher von Keter an.
Genau. Dann sagt, okay, danke, dann machen wir dann doch jetzt wieder was anderes an. Und ja, es ist schon auch ein bisschen was härter.
Ja, es ist halt Musik, die einen schon auch anspringt. Es gibt natürlich immer, wenn man sowas sagt, gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt schon auch einen ruhigeren Song im Sinne von, dass er gemächlicher ist und schwerer. Aber generell ist es eigentlich so, ja, Apogo und feiern und so. Und das spricht eher für eine Punkband. Aber die Musik ist halt nicht Punk. Das ist halt auch, glaube ich, das Spannende dran.
Inspiriert ihr euch zu Hause gegenseitig? Wenn Cat zum Beispiel so übt?
Auf jeden Fall, ja.
Dass du sagst,
Nehme ich mit, ist halt, stilistisch sind wir, glaube ich, noch ein Stück woanders, aber wir haben natürlich, wenn man das dann hört, hat man, denkt man schon auch so, ja, mal was nach vorne spielen, sowas so, eher so diesen Vibe oder diese Attitüde hat, ist natürlich auch nicht schlecht und versucht das einzubauen. Ob das gelingt, ist dann immer eine andere Frage, weil unsere Musikrichtung halt schon eine andere ist und unser Sound auch. Also ist halt ein bisschen einfach tiefer alles und ein bisschen so und springt einen halt einfach schon von der Art, wie wir unser Equipment eingestellt haben, nicht so an. Ne? Also das ist halt schon immer auch so, worauf ist man halt so geeicht. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass man denkt so oder versucht, das irgendwie in irgendeiner Form einfließen zu lassen, weil man das auch cool findet. Also jetzt nicht
unbedingt. Ja, andersrum genauso. Also ja. Wir haben, glaube ich, auch Anteile in der Musik, die vielleicht Bands, die so eher so eine Punk-Richtung gehen, jetzt ja. Nicht so machen würden. Die dann eher so langsamere, schleppendere Teile so zwischendrin mal, ja. Die so eingebaut werden als so ja, Überraschung.
Kopfnicker-Part zum Beispiel.
Kopfnicker-Momente,
ja. Die wir haben relativ oft, aber üblicherweise ist es ja immer Dacke, 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 Dacke beim Punk. Und beim Stoner ist ja und sowas haben sie zum Beispiel eingebaut. Und das ist halt untypisch. Das siehst du halt nicht oft, wenn du bei einer Punk- oder sagen wir auch einer Grunge-Band bist, dass plötzlich dieser unmittelbare Stoner-Metal-Kopfnicker-Part kommt, der so langsam ist, aber wirklich einen so richtig mitreißt. Und das ist halt natürlich auch, weil sie früher ja auch sehr viel Stoner, also nicht nur gebucht hat als Bookerin, sondern auch gehört hat. Du veranstaltet ja, hat sogar in Darmstadt und so.
Ja.
Ne? Also sie kommt ja auch aus der Stoner-Szene, aber selber Musik machen möchte sie halt eher was anderes. Ne?
Man merkt das dann immer am nächsten Tag, wenn du denkst, ja, oh, immer zu viel nickt.
Und so geht es mir gerade, weil ich am Wochenende 2 Konzerte gespielt habe. Ich leide immer noch. Ja? Und auch Ü30 wird es nicht besser, sage ich euch.
Nick, ich heuchle immer zustimmende Geräusche, wenn du das so beschreibst. Aber das ist natürlich schwierig für jemanden, dessen Bass das überhaupt nicht ist. Das so, wenn, ihr macht das ja beruflich, unter anderem beruflich. Das so nachzuvollziehen, wie der Werdungsprozess ist, deswegen muten wahrscheinlich manche Fragen ein bisschen skurril an.
Nö,
Kat, ich glaube jetzt rausgehört zu haben, dass du ähnlich wie bei Berang, ähnlich wie Berang auch, einen Hauptberuf hast, Bookerin, richtig?
Ja, also ich bin keine Bookerin mehr, jetzt seit letztem Jahr. Ich habe mir selbstständig gemacht, bin aber nach wie vor im Veranstaltungsbereich. Also ich mache Veranstaltungen, man kann mich buchen für Festivalproduktionen. Ich schreibe auch ein bisschen für Musikmagazin. Ich habe auch ein, also ich arbeite für eine Organisation, die nennt sich Music Be Women und die unterstützt Frauen in der Musikindustrie. Das ist eine Sache, die ich noch mache, genau, und das mache ich alles auf selbstständiger Basis und ja, man kann mich auch buchen für Veranstaltungen.
Ja, ja.
Genau, ich bin auch manchmal als Rednerin irgendwie unterwegs für irgendwelche Sachen, meistens eher politischer Art, weil ich mich schon viel für auch für Frauen einsetze in der Musik.
Ja, du schreibst Kolumnen.
Zum Beispiel.
Ja, ich habe ein bisschen Background-Screening gemacht.
Genau, zum Beispiel. Und, aber die Musik ist ein großer, großer Teil. Und ich glaube, auch ein Grund, mit ein Grund, warum ich mich auch selbstständig gemacht habe, ist, dass ich noch mehr Zeit habe oder flexibler sein kann, um für die Band auch was zu machen.
Hinsichtlich deiner Selbstständigkeit, wo kann man dich finden? Unter Kat Ott?
Ja, also Katharina Ott Alavi kann man googeln und auch Kat Ott oder Kat Ott Alavi. Okay. Und da findet man mich. Und zum Beispiel auf LinkedIn gibt es ein Profil, da kann man mich kontaktieren. Und man findet das sofort im Internet.
Ja, sehr gut zu wissen. Entschuldige bitte, Jacqueline.
Jetzt. Hattest du schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen, wenn man, weiß ich nicht, eine Punkband mit 3 Mädels da oben steht? Stell mir vor, hier Kalle Horst, der immer vorne steht und nickt. Was wollen die jetzt da? So?
Ja, also ich glaube, das ist so das tägliche Business. Und das ist ja auch eine Sache, warum ich mich da auch so engagiere, weil es ist immer, also es ist auf jeden Fall noch nicht normal und ist auch nicht gängig, wenn man zum Beispiel jetzt mal auf große Festivals schaut, zum Beispiel Rock am Ring oder so, da spielen dann 5 Frauen und 300 Männer. Und das ist halt noch gar nicht normal und das führt halt dann dazu, dass es schon auch das ein oder andere Vorurteil gibt, dass man auch mal komisch behandelt wird. Ich will auch längst nicht sagen, dass das überall so ist. Es gibt ganz, ganz viele super Leute, die einen da ganz normal behandeln. Aber es gibt auch viele, also um jetzt ein Beispiel zu nennen, man ist auf Tournee, man spielt ein Konzert und dann ist da ein Haustechniker von dem Club und der will uns dann erklären, wie die Anlage funktioniert oder will uns erklären, wie unsere eigenen Verstärker funktionieren, weil er glaubt, wir wüssten das nicht so gut, weil Frauen ja nicht so gut mit Technik umgehen können. Mhm. Und müssen wir die Leute dann immer leider enttäuschen und sagen, tut uns leid, wir wissen schon, wie die Verstärker funktionieren und wir kriegen das schon ganz alleine hin. Und wenn sowas aber häufiger passiert und man halt ständig auch sich vielleicht mal einen Spruch anhören muss, ein klassischer Spruch ist, für eine Frau spielst du ja echt gut Gitarre. Das ist so ein klassischer Spruch. Und wenn das halt so häufiger kommt und dann vielleicht noch sowas dazukommt, dass jemand unten steht und Ausziehen ruft, während man spielt, das passiert jetzt in unserer Szene Gott sei Dank seltener, aber das kam schon auch oft vor. Das kam vor allen Dingen auch schon vor, als ich Teenager war. Das muss man sich auch mal vorstellen irgendwie, dass da irgendwie ältere Herrschaften stehen und ja. Fällt mir eine Sache ein, habe ich mal in so einem Biker-Club gespielt mit meiner Band damals. Da war ich so 17 und da war vorne so eine Go-Go-Stange, so eine Go-Go-Dance-Stange. Und da haben diese älteren Herrschaften, so Ü50, tatsächlich gefordert, dass jetzt die 17-jährige Sängerin da an diese Go-Go-Stange geht. Naja, also ich könnte jetzt ewig erzählen darüber, aber
ja.
Ja,
Bilder im Kopf.
Ja, ich auch.
es ist so...
Oder dieser Techniker mit der Snare, ne?
Ja, ja, genau. Dann irgendwie, dass unsere Schlagzeugerin, wir machen einen Soundcheck, unsere Schlagzeugerin geht kurz aus dem Raum, um auf Toilette zu gehen und der Techniker stimmt ihr das Schlagzeug um und als sie wiederkommt, sagt er, ja, jetzt klingt's besser. Irgendwie so, macht sich einfach an ihre Sachen, ohne zu fragen und ja, übergeht dann einfach so die eigene...
Das würde also, halt niemals passieren, wenn du halt als Mann
auf ist euch das schon mal passiert?
Das maßt sich halt niemand an, das ist halt anmaßend. Auch dieses Mansplaining, also wenn Männer irgendwas erklären wollen, anderen, ist ja halt immer viel doller, wenn Männer auf Frauen treffen, als wenn Männer auf Männer treffen. Klar, es gibt auch Mansplaining zwischen Männern, aber dass man wirklich immer so sagt, so, also du, weißt du, ich würde dir vorschlagen, nächstes Mal einfach mehr bei den Ansagen auf das Publikum einzugehen oder sowas. Einfach von einem, der das Konzert erlebt hat, der geht dann zu der Künstlerin und meint, der müsste ihr das erklären, wie sie ihre Show gestalten sollte bei den Ansagen. Was auch immer, bei der Klamotte, bei dem Gitarrensound. Diese Haltung ist halt einfach so... Ja,
das so alter weißer Mann mäßig.
Genau, alter weißer Mann mäßig, ja, aber halt vor allem Mann erklärt Frau, wie die Welt funktioniert.
Ja, und dafür gibt es ja jetzt diesen, ja, diesen Begriff, den du ja auch schon gesagt hast, Mansplaining, der wird natürlich jetzt in unserer hippen Berliner Bubble irgendwie häufig benutzt.
Zum ersten Mal?
Ja, irgendwie, das ist so eine Mischung aus ne, Mann erklärt und Man explaining, Mansplaining, irgendwie so. Aber ich will auch, also mir ist halt auch immer wichtig, dass ich nicht mit so Begriffen da immer nur um mich schmeiße und irgendwie so eine Kluft aufmache zwischen wir sind jetzt hier irgendwie Frauen, die sich irgendwie für Feminismus einsetzen und alles, was jetzt irgendwie ein Mann ist und ist jetzt irgendwie mein Feind und das will ich halt echt überhaupt nicht mit ausdrücken, auch mit diesen Kolumnen, die ich schreibe, die meistens schon das zum Thema haben. Also ist aber mein Ziel immer, dass wirklich Leute auch verstehen, was da wirklich manchmal auf den Konzerten bei uns passiert und dass es irgendwie verstanden wird und nicht, dass ich Fronten aufmache, sondern dass man halt darüber redet und vielleicht auch sich gegenseitig da was mitgeben kann. Und ein super Beispiel ist es zum Beispiel, wie wir es hier mit unseren Nachbarn machen. Unsere Nachbarn sind 20 bis 30 Jahre älter als wir, sind überhaupt nicht aus unserer, ja, aus unserem Dunstkreis sozusagen und wir sitzen mit ihm beim Käffchen oder beim Bierchen hier im Garten zusammen und können uns normal über diese Dinge austauschen und sind halt irgendwie bereit, auch einzusehen, wenn man irgendwie jetzt mal einen Quatsch redet oder vielleicht auch mal bereit einzusehen, wenn... ja, dieses Mansplaining, wenn du davon redest, dann verstehe ich das nicht, dann sehe ich das ein und dann will ich auch niemanden irgendwie damit zuquatschen und gleichzeitig denkt vielleicht der Nachbar dann auch, ah ja, okay, wenn ich da mal einen dummen, flapsigen Spruch gemacht habe, vielleicht kam das bei dir, war das bei mir gar nicht so gemeint, kam bei dir aber ganz anders an. Und ich finde, das ist irgendwie das, was ich auch sehr mag, hier in Brandenburg auf dem Land zu wohnen, dass man sozusagen mit den Leuten auf einer anderen Ebene nochmal zusammenkommt und Themen besprechen kann, die man in Berlin vielleicht nicht so divers auch und kontrovers diskutiert.
Aber ihr seid hier im Dorf auch schon engagiert, oder? Hattest du mal erzählt?
Ja, also wir versuchen schon bei so vielen Veranstaltungen wie möglich dabei zu sein. Ich bin im Heimatverein hier von meinem Dorf und kriege dadurch natürlich was mit. Dann ist es halt so, dass ich auch in der Partei aktiv bin und dadurch natürlich auch nochmal mit anderen Leuten Kontakt habe. Und wie gesagt, wir versuchen einfach auch hinzugehen. Wenn wir jetzt nicht durch Konzerte abwesend sind, dann versuchen wir zu den Feuern zu gehen, zu den Putzen zu gehen, zu den Festen zu gehen, Feuerwehrfesten, was auch immer stattfindet.
Ah, das ist eine Putze.
Also
Dorfputz.
Die Dorfputz-Veranstaltung.
Wie schafft ihr das im Privatleben, Bedet unter einen Hut zu kriegen? Weil Kat hat ja ihre Base und du hast deine Base und dann im Prinzip diese da noch Zeitfenster zu finden, wo man überhaupt zusammen als Paar Urlaub machen kann, als Paar rumchillen kann, einfach Quality Time miteinander verbringen. Das, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Die Frage geht an dich, Kat.
Also, ich glaube, dass also unser Vorteil ist, dass wir gemeinsam überwiegend Homeoffice machen, also dass wir zu Hause arbeiten, aber Quality Time ist es nicht. Also zusammen arbeiten ist ja jetzt nicht irgendwie, man sitzt schön zusammen und trinkt irgendwie ein Glas Wein, sondern jede Person ist so mit der eigenen Sache beschäftigt. Ich glaube, dass das manchmal schon ein bisschen hinten runterfällt. Auf der anderen Seite machen wir trotzdem auch viel zusammen. Also wenn, ich glaube, dieses, dass wir unterwegs sind mit der Band, ist halt so unser irgendwie, naja, wie wenn andere in den Kegelverein gehen und weiß ich nicht. Also man macht mal was außerhalb, was auch gut ist, weil man sich dann auch wieder total freut, wenn man zusammen was macht. Und dann
schafft man sich nicht so für Sack.
Man geht sich nicht so auf den Keks, genau, und man also hat dann auch irgendwie die Chance, dann zu sagen, okay, jetzt haben wir 3 Wochenenden voneinander getrennt verbracht, jetzt planen wir uns aber mal irgendwie eine Woche Urlaub ein oder so. Und dann genießen wir die aber dann auch zusammen. Also das versuchen wir uns schon so zu schaffen und gucken auch, dass es nicht so aus dem Ruder läuft, dass man jetzt nur noch getrennt irgendwie weg ist.
Wenn ich mich hier so umgucke, Kat, das hat mich schon die ganze Zeit... hat mich das ein bisschen abgelenkt. Ich sehe da ein Ölgemälde. Naja, auch schon. Eher expressionistischer Stil, richtig?
Das ist noch nicht fertig. Das ist nur der Untergrund. Ich kann nicht besonders gut malen, aber mir macht Spaß.
Ich finde es sehr schön, muss ich sagen, aber sie ist generell nicht so der Mensch für Komplimente. Also ich würde mir so ein riesen...
Das hast du ja nicht schön gesagt.
Ich würde so eine Riesenvariante davon zum Beispiel, könnte ich mir auch bei irgendeinem reichen Heini im Loft vorstellen und der würde dann sagen, dafür habe ich letzte Woche 350.000 Euro bezahlt.
Naja, wir können ja mal eine Geschichte dann darum stricken, wenn es mal fertig ist und können es ja mal versuchen, bei eBay Kleinanzeigen zu übersteigen.
Also sie macht schon so Sachen, die, glaube ich, auch den Zeitgeist aktuell treffen. Das ist halt so einfach eine sehr ansehnliche Kombination von Strichführung und Farben. Jetzt hört er auf. Nee, wirklich, also es ist ja eine Zeitgeistfrage. Also bestimmte Sachen sind ja heutzutage eher in und manche nicht so. Und das, finde ich, habe ich jetzt persönlich als moderne Kunst relativ oft gesehen in den letzten Jahren. Und das finde ich halt, finde ich auch schön anzugucken. Also diese zwei Sachen, jetzt weiß ich ja nicht, was dann in Zukunft kommt.
So richtig sieht man es ja nicht.
Es ist ja auch nicht fertig. Hör auf, das zu zeigen.
Tada!
Da ist doch noch nur der Untergrund.
Ja. Ein Stück eben
hinter die Vase, die Blume, der Ölzweig oben drauf und die Aussicht hinten aufs Feld.
Wie lange hast du da jetzt schon dran gesessen?
Nicht so lange.
Ein Abend und das ist nur der Untergrund, da kommt was drüber. Das wird ja quasi, ich will dann noch was rüber machen und dann kann ich den Untergrund so freilegen, aber das muss erstmal noch, das ist nur der Untergrund.
Also das ist nicht reiner Zufall, was da rauskommt. Sie hat schon eine Strategie.
Ja. Naja, es geht so. Also alle, die jetzt denken, hier steht ein großes Kunstwerk.
Die haben absolut recht.
Das ist aber ausgehend vom Betrachter.
Ja. Zum Glück ist ja Kunst subjektiv.
Und Gott sei Dank ist es, ich finde es schön, was zu machen, was überhaupt keinen Zweck verfolgt. Weil mit der Musik zum Beispiel, wenn ich mich da hinsetze und Gitarre spiele, dann weiß ich, okay, also zum Beispiel aktuell arbeiten wir am neuen Album, wir gehen im Juni ins Studio und dann weiß ich, egal, wenn ich jetzt eine Gitarre in die Hand nehme, es muss irgendwann was daraus entstehen, weil ich neue Songs für das Album brauche. Weil wenn ich jetzt hier irgendwie sitze und da ein bisschen in den Farben da tunke und was male, dann ist es, muss das gar nichts können und wollen und ist einfach nur zu meiner eigenen Belustigung da und macht Spaß. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön, irgendwie sowas zu haben, weil bei der Musik dann doch immer so ein bisschen auch der Druck dahinter steht, gerade wenn man so wie wir auch ein Label hat, die dann Pläne für einen machen. Wir haben ein ganz tolles Label, die uns keinen Druck machen, aber trotzdem stehen dann irgendwann Deadlines und da muss man dann schon auch ein bisschen was für machen. Kann sich jetzt nicht ganz so viel Zeit nehmen.
Jo, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch.
Danke auch.
Ja, dir. War sehr nett hier. Danke. Beim Berang. Jacqueline, ich bedanke mich bei dir.
Bei dir?
Ja.
Bei euch?
Ja. Bei euch wie euer Hoheit. Und wir bedanken uns noch.
Bei euch auch. Wie eure Hoheit.
Und dann?